Hörst du auch so leicht kleine Stimmen im Hintergrund?
Ja.
Deutschlandfunk, der Tag.
Ja? Ja, das ist meine externe Soundkarte. Die hat sich in den letzten Tagen zu einem Radioempfänger entwickelt.
Was?
Ja, ernsthaft. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Sei mal kurz still. Ich pegel dich mal hoch. Das ist ja großartig. Nein, wir sind heute gemeinsam mit unserem Russland-Korrespondenten nicht auf den Spuren eines neuen Spionageromans. Also jedenfalls hoffe ich das. Wir haben eigentlich über Belarus gesprochen und die dortige Entwicklung. Bevor es aber darum geht, beschäftigen wir uns noch ein kleines bisschen mit Corona.
Also ich würde mal sagen, wir versuchen jetzt mal wirklich mal etwas auf lange Sicht zu planen. Wir haben in den letzten Monaten wirklich immer einen, ich sag mal, rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln gemacht.
So hat es Bayerns Ministerpräsident Markus Söder vor dem heutigen Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin erklärt. Also vielleicht dann doch einmal alle gemeinsam rein in die Kartoffeln und dann da auch bleiben, gemeinsame Regeln für den Umgang mit Corona schaffen. Nun, es könnte aber Spielverderber geben, unter anderem aus Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff.
Und wenn wir sehr niedrige Infektionszahlen haben, lässt sich es nicht mehr begründen, dass wir nicht sukzessive, sehr behutsam wieder auch Publikum zulassen.
Das sagt er vor allem mit Blick auf Sportveranstaltungen. Die Interessen sind sehr unterschiedlich, ein ganz schöner Kartoffelsalat also. Wir sprechen gleich darüber und über das politische Kommunizieren über diese Interessen. Der Tag hier vom Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Wir haben heute das Treffen der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsident mit der Kanzlerin. Es geht eigentlich darum, gemeinsame Corona-Regeln festzulegen, also für sowas wie Großveranstaltungen. Das Thema Pflichttests bei der Einreise steht nochmal auf der Agenda, die ganz großen Themen. Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio ist der Reporter, der das heute beobachtet. Es war ja eigentlich ursprünglich eine Pressekonferenz für 15 Uhr angesetzt. Jetzt haben wir 16:30 durch. Es ist noch immer nichts passiert. Wir haben aber auch ehrlich gesagt nicht damit gerechnet und uns eigentlich auch deshalb gedacht, machen wir genau das zum Thema, dieses politische Gebaren. Und du bist ein bisschen zu spät in dieses Gespräch gekommen, weil da etwas passiert ist, was eigentlich auch ein ziemlich merkwürdiges Gebaren ist. Rainer Haseloff hat sich geäußert, bevor die Kanzlerin sich geäußert hat. Das ist jetzt auch nicht alle Tage, oder?
Nee, das ist auch ein unfreundlicher Akt des Parteifreundes, des Christdemokraten, des Regierungschefs aus Sachsen-Anhalt. Der ist ja auch schon in den vergangenen Tagen durch markige Worte aufgefallen, würde ich sagen. Er hat vom Sachsen-Anhalt-Weg gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass er sich vom Bund nichts vorschreiben lassen möchte und er geht diesen Weg weiter. Also in den vergangenen Tagen hieß das, sein Innenminister hatte angekündigt, Großveranstaltungen durchführen zu wollen, genehmigen lassen zu wollen in seinem Land mit 2500 oder mehr Besuchern. Und heute hat Haseloff, das hören wir aus der Runde der Ministerpräsidenten, aus der Konferenz mit der Kanzlerin, heute hat Haseloff sich geweigert, beispielsweise dieses Bußgeld für das Nichttragen von Masken mitzutragen. Mhm. Auf 50 Euro Mindeststrafe hat man sich da verständigt. Der Einzige, der ausschert, ist Rainer Haseloff. Ich habe ihm gerade kurz zugehört und er sagt, wir haben ein viel schärferes Schwert. Wir können beim öffentlichen Personennahverkehr in unserem Land den Transport verweigern. Und er argumentiert, wir haben gar nicht die Möglichkeit, das zu kontrollieren. Das kann nur die Bundespolizei.
Frank, wir haben jetzt den Fall, dass genau in dieser Sekunde, ich sehe das auf meinem Splitscreen hier, die Pressekonferenz mit Angela Merkel beginnt. Ich würde sagen, du gehst da erstmal hin, beziehungsweise vor deinen Rechner und guckst dir das an und wir sprechen danach weiter.
Wenn die Zeit das bei dir zulässt, wäre das sinnvoll. Ja.
Wir machen das heute einfach mal möglich. Melde dich, wenn du wieder kannst.
Alles klar.
Bis gleich.
Okay, bis gleich. Hallihallo.
Hi. So, schön, dass du wieder da bist. PK läuft noch, aber du bist trotzdem ins Studio gekommen. Ich sage danke, auch im Namen unserer Hörerinnen und Hörer. Habe ich das da gerade mitbekommen, dass Markus Söder eigentlich gesagt hat, dass das Ganze mit der Urlaubssaison eine ziemlich doofe Idee war, so zumindest im Subtext?
Naja, zumindest hat er gesagt, dass er, nee, das weiß ich nicht. Er hat ja schon gesagt und er hat immer gesagt, Bayern ist dafür. Die Bayern haben es auch als Erste gemacht. Wer in einem Risikogebiet war oder auch in einem Nicht-Risikogebiet und nach Bayern zurückkommt, der bekommt einen kostenlosen Corona-Test. Mhm. Und daran will er auch festhalten. Das hat er gerade nochmal unterstrichen. Und das eben will ja die Kanzlerin nicht, das will Jens Spahn nicht. Und die haben ja gerade beschlossen und vereinbart, eben mit Ausnahme Bayerns, so wie ich das zum jetzigen Zeitpunkt wahrgenommen habe, dass diese kostenlosen Tests für Leute, die in Nichtrisikogebieten waren, dass die sowieso nicht mehr angeboten werden. Und für alle anderen, die jetzt etwa, momentan reden wir über Mallorca, reden wir über Südfrankreich, sind Risikogebiete. Wenn die dann zurückkommen, dann sollen die 14 Tage in Quarantäne und können diese Quarantäne frühestens nach 5 Tagen durch einen negativen Corona-Test beenden. Also das ist nun beschlossen worden. Das ist die neue Linie. Also in dem Punkt zumindest hat sie sich, die Kanzlerin, mit Ausnahme von Bayern, die gehen weiter ihren eigenen Weg, hat sie sich in diesem Punkt durchgesetzt.
Also Bayern geht da einen eigenen Weg, Sachsen-Anhalt geht in anderen Dingen, Stichwort Maskenpflicht, einen anderen Weg, das mit den gemeinsamen Regeln festlegen, hat also nicht geklappt.
Nee, hat überhaupt nicht geklappt. Das merkte man jetzt auch bei dieser Pressekonferenz. Da hat zwar die Kanzlerin mit blumigen Worten meiner Ansicht nach begonnen und die ganze Lage nochmal erklärt, die steigenden Infektionszahlen und dass es wichtig ist, etwa bei privaten Feiern, das wissen wir ja, wachsam zu sein, vorsichtig zu sein. Wir wissen eben, dass dort besonders viele Infektionen stattgefunden haben. Aber da konnte man sich nicht auf eine einheitliche Regelung verständigen, in dem Sinne, dass man jetzt die Teilnehmerzahl bundesweit begrenzen würde. Denn so war der Bund ja in diese Verhandlungen reingegangen. 25 Teilnehmer, Gäste maximal bei privaten Feiern, das nicht. Lass mich aber einmal noch mal zurückkommen zu diesem ganz wichtigen Punkt Corona-Tests. Mhm. Ich glaube, da hat die Politik gespürt, dass es nicht sein kann, wenn jemand in ein Risikogebiet fährt, wissentlich. Also ich fahre jetzt nach Mallorca und komme dann zurück und muss 5 Tage in Quarantäne, dass es dann nicht sein kann, dass diese Quarantäne dann quasi vom Staat bezahlt wird, in dem Sinne, dass ich ja einen Verdienstausfall habe, dass der Arbeitgeber dann sagt, du kriegst für die 5 Tage kein Geld. Und nach Bundesinfektionsschutzgesetz ist es derzeit so, wenn der Staat die Quarantäne anordnet, dann muss der Staat auch den Verdienstausfall übernehmen. Und das will man jetzt ändern. Also ich glaube, da hat man gespürt und ich glaube, deswegen haben diese ganzen Verhandlungen auch unter anderem so lange gedauert. Da hat man gespürt, dass das einen Aufschrei der Empörung geben würde in der Bevölkerung. Das haben wir schon gestern gespürt, als das so bekannt wurde. Das kann man nicht machen. Dann sagen viele Leute, das ist bezahlter Urlaub auf Kosten der Steuerzahler und wer wissentlich in ein Risikogebiet fährt, die Kanzlerin hat das gerade nochmal betont, er muss wissentlich dahin fahren, wer jetzt gerade da ist, für den trifft das dann nicht zu, aber der muss dann auch in Kauf nehmen, dass ihm das Gehalt gekürzt wird.
Das finde ich ganz spannend, weil im Prinzip wir ja gerade in dieser Corona-Krise auch ein bisschen die Grenzen unserer Solidargemeinschaft ausloten. Also bei den kostenlosen Tests gab es ja schon eine große Debatte darüber, ob man das der Solidargemeinschaft auflasten kann. Und jetzt sozusagen an dieser Stelle die Grenze gestrichen, nee, das können wir nicht mehr machen.
Ja, die Diskussion ist eben weitergegangen. Also auch die kostenlosen Tests, die haben ja auch schon für Aufregung gesorgt. Da hat man damals aber gesagt, wir kriegen die Leute nicht zum Testen, wenn wir jetzt auch noch Gebühren dafür nehmen. Also da wollte man ja auch die Akzeptanz erweitern. Ein ganz wichtiges Problem, was noch zu klären sein wird, wie kriegt man das jetzt hin, zu überprüfen, dass die Leute auch wirklich in die Quarantäne gehen. Ja. Und da haben wir ja am Flughafen diese schönen sogenannten Aussteigerkarten, wo manche Leute, das habe ich heute wieder gehört von der Polizei, dann hingeschrieben haben, ich bin Donald Duck oder Mickey Mouse und irgendwas da reingeschrieben haben. Aber und eben keine wahren Angaben gemacht haben. Das will man jetzt zumindest digitalisieren. Und deswegen diese neue Regelung, sagte die Kanzlerin soeben, wird dann möglicherweise ab 1. Oktober gelten können, weil man versuchen will, eben die Gesundheitsämter auch auf digitalem Wege besser zu informieren, weil die nämlich dann Nachforschungen treffen müssen, ob derjenige, der eben aus Spanien gekommen ist, aus einem Risikogebiet, ob der sich wirklich auch freiwillig in Quarantäne begibt.
Wenn wir jetzt noch mal weggucken von der Ergebnisebene auf die Kommunikationsebene, beziehungsweise ein bisschen auch beides vermischen, weil ich fand es sehr bemerkenswert, dass heute während dieses Treffen noch gelaufen ist, über die Agenturen zahlreiche Eilmeldungen kamen, Einigung auf dies, Einigung auf das, Einigung auf jenes. Es gab im Vorfeld diese Beschlussvorlage des Bundes, dann zwischendurch dieses Durchstechen von Informationen. Ist das ein üblicher politischer Stil oder ist das jetzt wirklich gerade bei diesen Treffen zwischen dem Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, wo da einfach auch mit Informationen ganz viel Politik gemacht wird?
Das ist es sicherlich. Das ist jetzt auch Corona-üblich, sage ich mal in Anführungszeichen. Das haben wir in den vergangenen Monaten eigentlich immer wieder erlebt, dass es genau so abläuft. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, das sind 16 Länderchefs, die da am Tisch sitzen oder eben nicht am Tisch sitzen, sondern das war ja eine Videokonferenz. Nur einige wenige haben zusammengesessen, wirklich an einem Tisch, die sich da zusammenschalten. Also da sind ganz viele Interessen im Spiel und dass dann Meldungen rausgehauen werden, durchgestochen werden, das ist schon eine Sache, an die wir uns schon fast gewöhnt haben. Und auch das Prozedere, dass dann eben das Kanzleramt vor den eigentlichen Verhandlungen, also heute Morgen, ich glaube um 9:30 haben wir gehört, die Beschlussvorlage des Bundes, dass die dann auch öffentlich machen, wie sie in die Verhandlungen gehen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Corona-Krise geschuldet, wo ja auch die Kanzlerin machtlos zusehen musste, zuhören musste, auch in den vergangenen Tagen, wie sich alle möglichen Länderchefs da wieder zu Wort gemeldet haben, ihre Vorstellungen kundgetan haben. Und da zeigt sich ja immer mehr, dass sie keinerlei Autorität mehr hat, um ihre Vorstellungen für ein einheitliches Vorgehen in der Corona-Krise wirklich durchzubringen.
Rainer Haseloff hat diese Autorität jetzt auch schon untergraben. Wir haben zu Beginn unseres Gesprächs darüber gesprochen. Sehen wir dann jetzt tatsächlich auch in den nächsten Stunden die Pressekonferenzen der ganzen anderen Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, wie das die letzten Male war?
Das ist so geplant. Ich werde jetzt gleich wieder rausgehen und mich da reinschalten, also rausgehen aus dem Studio hier. Und da hat sich beispielsweise Winfried Kretschmann jetzt wieder angekündigt mit einer Pressekonferenz. Die werden sich jetzt alle zu Wort melden und ihren Kurs verteidigen, so wie das Rainer Haseloff. Aber das war schon ein Affront meiner Ansicht nach gegen die Kanzlerin, wie er das getan hat, wie er begründet hat, warum er nicht einmal ein Bußgeld für das Nichttragen einer Maske in seinem Bundesland verhängen möchte, dass er das der Öffentlichkeit erklärt hat, bevor die Kanzlerin, bevor Markus Söder, der CSU-Vorsitzende, und Peter Tschentscher, der dem Bundesrat derzeit vorsteht, also der erste Bürgermeister von Hamburg, bevor die sich an die Öffentlichkeit wenden konnten. Das war schon ein Affront, meiner Ansicht nach.
Da wird also mit harten Bandagen gekämpft. Dann würde ich sagen, ab mit dir in die restlichen Pressekonferenzen und danke dir für jetzt. Mach's gut.
Okay, bis dann. Tschüss.
Ciao. Die Außenminister der EU-Staaten treffen sich heute in Berlin, um über eine ganze Handvoll Krisen zu beraten. Ganz weit oben auf der Tagesordnung die Entwicklung in Belarus. Der Gastgeber Heiko Maas hat heute Morgen im ZDF die Stoßrichtung der Gespräche erläutert.
Wir sehen, dass Lukaschenko den Druck auf friedlich Demonstrierende und auf die Opposition erhöht. Und wir werden uns heute darüber Gedanken machen müssen, ob wir den Druck auf Lukaschenko erhöhen müssen. Wir haben uns bereits dazu entschieden, Sanktionen durchzuführen. Wir wollen Einzelpersonen listen, die an der Wahlfälschung beteiligt gewesen sind oder an Straftaten gegen friedlich Demonstrierende. Es hat sich bisher nichts verändert, sondern man muss davon ausgehen, dass die Härte, mit der Lukaschenko durchgreift, ja noch schlimmer geworden ist. Und deshalb werden wir heute darüber sprechen müssen, wie wir, wie die Europäische Union den Druck auf Lukaschenko erhöhen kann.
Sprechen wir also jetzt mal darüber, was dieser Druck tatsächlich bewirken kann. Also wie die Situation gerade ist in Belarus. Ich habe mich schon heute Morgen mit Tilko Gries verabredet, unserem Russland-Korrespondenten, der die Lage in Belarus von dort aus im Blick behält. Und während ich das Gespräch vorbereitet habe, da kam die Nachricht, dass Wladimir Putin russische Unterstützung vorbereitet für Belarus. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ein Zufall, dass er das bekannt gibt am Tag, wo sich die EU-Außenminister zusammensetzen, oder?
Bin ich nicht ganz sicher, womit das zusammenhängt, der Zeitpunkt. Ich glaube, gut gewählt ist auf jeden Fall aus seiner Sicht, das vor dem nächsten Wochenende wieder zu machen. Denn für den Samstag, für den Sonntag sind ja wieder große Demonstrationen angekündigt. Und er hat sich bislang ja überhaupt nicht öffentlich geäußert, immer seinen Sprecher vorgeschickt. Und jetzt hat er eben das erstmals selber getan in einem Auftritt, TV-Auftritt. Interview kann man das nicht wirklich nennen, Die Fragen kamen von einem Angestellten des Staatsfernsehens und man kann es auch daran schon ablesen, dass es kein Interview war, weil keine Frage, keine einzige zum Beispiel zu Nawalny gestellt wurde. Mhm. Also nur zu Themen, die vorher abgesprochen waren mit dem Kreml.
War aber dann jetzt wirklich ein deutlicher Fingerzeig in Richtung der Demonstrierenden in Belarus?
Ja, also es wäre kein Putin-Gespräch, kein Putin-Auftritt, wenn man hinterher genau wüsste, was denn nun eigentlich gemeint ist. Also wir können versuchen, das zu interpretieren. Was er gesagt hat, ist, dass er auf die Bitte von Alexander Lukaschenko hin eine sogenannte Reserve aus Sicherheitskräften gebildet habe. Tja, und diese Reserve, die komme zum Einsatz, wenn die Situation in Belarus außer Kontrolle gerate und nur dann, wenn sie außer Kontrolle gerate, wenn diese, wie er es nannte, extremistischen Elemente, zum Beispiel Plünderungen begannen oder Banken stürmten oder so etwas. Und heute, also zum jetzigen Zeitpunkt, sei die Situation nicht so, dass man das machen müsse. So, jetzt fragt man sich, wer entscheidet das dann? Entscheidet das Moskau alleine? Entscheidet das Moskau und Minsk? Was bedeutet das genau und was sind das denn eigentlich für Sicherheitskräfte? Mhm. Sind das Verkehrspolizisten, die dann irgendwie die roten Ampeln in Minsk steuern oder so? Oder sind das bewaffnete Kräfte? Sind das Elitekräfte? Worum geht es? Wissen wir alles nicht.
Also ein bisschen unübersichtlich. Wie sieht denn das im Moment eigentlich aus in Belarus? Wer geht da noch auf die Straße? Wer protestiert? Wer demonstriert?
Heute zum Beispiel sind Menschen wieder in hellen weißen Oberteilen, das ist ja so die Friedensfarbe sozusagen, die sich durchgesetzt hat in den vergangenen Wochen, haben eine kleine Menschenkette gebildet rund um die Kirche, in der gestern Demonstrierende eine Weile eingeschlossen waren. In der Innenstadt am Unabhängigkeitsplatz. Es gibt auch andere Aktionen hier und da, aber kleinere, soweit ich das sehe, im ganzen Land, aber auch in Minsk. Es wird außerdem noch gestreikt, nicht mehr in so großem Umfang, scheint mir, aber es soll hier und da, also ich habe versucht zum Beispiel mich mal hinein zu vertiefen in die Situation des Bergbau- und oder Düngemittelproduzenten Belarus Kali im Süden, sehr großes Unternehmen, die holen da eben Kali aus der Erde und das wird zu Dünger und unter anderem umgewandelt. Da gibt es sehr widersprüchliche Informationen, also klar ist wohl, der Betrieb steht nicht still. Da gab es auch schon Tage, da stand er stiller als jetzt. Aber möglicherweise arbeiten bestimmte Einheiten eben nicht. Was wir da sehen, ist, dass, oder was wir in diesem und auch anderen Betrieben eben sehen, ist, dass offenbar der Druck der Staatsmacht wirkt. Es sind ja Arbeiter entlassen worden, die gestreikt haben. Und es sind auch Arbeiterinnen und Arbeiter, die ein Streikkomitee gebildet haben, sind schon verurteilt worden zu Arreststrafen. Damit geht es dann erstmal los sozusagen, bevor man die Schraube dann immer noch weiter anziehen kann. Das sind erstmal 10 Tage im Arrest. Da können dann später noch Geldstrafen dazukommen. Andere Mitglieder dieser Streikkomitees sind, weil sie das schon geahnt haben, dass das jetzt losgeht, sind geflohen. Die sind im Ausland, halten sich in der Ukraine zum Beispiel auf. Oder in anderen Nachbarländern. Also das sind tatsächlich Folgen dieser sehr konkreten Sanktionspolitik, die jetzt seit einigen Tagen läuft, dass der Staat einzelne Personen, die versuchen, sich zu organisieren und andere auch zu organisieren, rauspickt, aufs Korn nimmt und bestraft.
Also nachdem es am Anfang nicht gewirkt hat, die Repression gegen alle aufzufahren und ganz viele festzunehmen, die auch gar nicht unbedingt beteiligt waren an den Demonstrationen, wird jetzt wirklich ganz gezielt geguckt, wer hat sich da beteiligt, wer könnte irgendwas planen.
Genau. Und es wird mutmaßlich etwas weniger geprügelt, wobei es immer auch noch Vermisste gibt und nicht alle und die politischen Gefangenen sowieso nicht freigelassen sind. Und was in diesen berüchtigten Haftanstalten passiert, ist nicht ganz klar. Aber ja, die Taktik ist sozusagen verändert worden. Hier und da soll es auch Ersatz geben. Gab es beim Staatsfernsehen zum Beispiel, das ist natürlich ein sehr neuralgisches Unternehmen für die Staatsmacht. Das ist auch schon einige Tage her, da sind offenbar als belarussische Techniker in den Streik traten, russische eingeflogen worden. Das kann man nicht in allen Betrieben machen. Aber wichtig ist auch noch das Signal von gestern, dass auch Prominente nicht ungeschoren davonkommen. Also die Nobelpreisträgerin für Literatur, Svetlana Alexejewitsch, ist ja auch vorgeladen worden zu einer Befragung von den Behörden. Da ist wohl sehr höflich mit ihr umgegangen worden, aber das Signal war eben klar, Nobelpreis hin oder her, wenn sich jemand engagiert, wie sie in diesem Koordinationsrat und dort versucht der Opposition mit ihrem Gewicht als prominente Kulturschaffende eine Stimme zu geben, dann muss auch sie mit einer Vorladung rechnen.
Glaubst du, dass die Demonstrierenden ihren Protest unter diesen Voraussetzungen durchhalten können oder dass das jetzt dazu führen wird, dass die Protestwelle sozusagen ausgetrocknet wird?
Ich tue mich wirklich schwer mit einer Antwort, denn mir fehlen verschiedene Informationen sozusagen. Ich kann nicht genau sagen, wie entschlossen die Menschen sein werden auf die mittelfristige Sicht. Und inzwischen ist es ja nicht mehr keine kurzfristige Veranstaltung. Also kurzfristig hätte ich gesagt, so Umsturz innerhalb von, weiß nicht, 1-2 Wochen. Da sind wir aber längst drüber hinweg. Ja. Wir gehen jetzt auf das Ende der dritten Woche zu. Wir haben den klaren Rückhalt für Alexander Lukaschenko aus Russland heute gehört, denn das steckt ja auch in der Message von Putin mit drin. Er drängt Alexander Lukaschenko nicht zu Verhandlungen. Er springt der Opposition nicht bei. Er sagt zwar gut, da sind Leute auf der Straße, damit muss man irgendwie umgehen, aber so wie Alexander Lukaschenko das macht, ist das im Wesentlichen in Ordnung. Entmutigt das die Menschen in Belarus? Manche glaube ich schon, das denke ich ja. Auf der anderen Seite haben wir hier es ja mit einer Bewegung zu tun, die das Land schon sehr verändert hat. Und viele sind auf die Straße gegangen, als sie erfahren haben, wie brutal und wie gewalttätig der Staat gegen seine unbewaffneten und friedlichen Bürger vorgegangen ist. Dieser Zorn und diese Wut ist so schnell, denke ich, nicht zu besänftigen, zumal der Verantwortliche immer noch die Macht hat. Aber manche Familien werden abwägen müssen. Geht der oder diejenigen, die das Geld herbeischaffen, gehen die streiken und riskieren ihren Job und damit ihr Einkommen? Und es ist nicht so, dass in Belarus die nächsten drei Jobs schon an der nächsten Ecke dann winken, die gut bezahlten. So ist es ja nicht. Oder sagt man, das gehe ich aber ein, das Risiko, und stütze mich eben auf die Solidarität meiner Familie und versuche so durchzukommen, aber ich versuche die Streikbewegung zu unterstützen. Das sind die ganz konkreten Fragen, vor denen jetzt viele Menschen stehen.
Und das Ganze ja dann auch noch in einer Corona-Pandemie, das kann man ja auch nicht außen vor lassen. Das sind ja auch immer noch Voraussetzungen, die wahrscheinlich das Leben auch in Belarus irgendwie beeinflussen. Ich habe mir noch die Frage gestellt, wir haben ja in den vergangenen Tagen viel in der Berichterstattung auch darüber gesprochen, welche Rolle die Betriebe spielen. Wenn wir auf Institutionen gucken, welche Rolle spielt denn eigentlich die Kirche? Du hattest eben schon angeschnitten, da wurde in der vergangenen Nacht auch eine Kirche von Einsatzkräften blockiert. Also wie viel Einfluss hat die Kirche in Belarus?
Sie hat Einfluss, aber sie hat auch einen begrenzten Einfluss. Es ist in Belarus ähnlich wie in Russland, soweit ich das beurteilen kann, dass sich viele Menschen mehr oder weniger lose einem Glauben zurechnen und damit irgendwie mehr oder weniger lose vielleicht auch einer Kirche, aber das schon eben in vielen Fällen dann nur noch sehr lose. Deutlich stärker als in Russland ist der Einfluss neben der orthodoxen Kirche von zum Beispiel der katholischen Kirche, weil es ja auch Gegenden gibt, in denen eine deutlich stärkere polnische Minderheit lebt und zu Hause ist. Also überall da, wo die polnische Grenze näher ist zum Beispiel. Die Kirche, die gestern abgeschlossen wurde mit den Demonstranten darin, ist auch eine katholische Kirche zum Beispiel, obwohl die also wiederum in Minsk liegt, aber das sind schon deutliche Unterschiede. Ich habe den Eindruck, dass das eine wichtige, weil ja im Prinzip also per se sozusagen mit dem Label friedlich ausgestattete Stimme ist, wenn ein Geistlicher auf die Straße geht und sagt, ich unterstütze Proteste gegen Gewalt. Und so ist es ja auch passiert. Bei der orthodoxen Kirche, die wiederum Moskau untersteht, also in der Hierarchie sozusagen, ne? Also Moskau ist ja gewissermaßen das orthodoxe Rom, hat es einen erzwungenen Wechsel gegeben schon an der Spitze. Da hat jemand sich nicht klar bekannt zur Linie Alexander Lukaschenkos und ist nun also ausgetauscht worden. Das geht bei den anderen Kirchen nicht ganz so einfach, weil sie nicht von Moskau aus gesteuert werden. So. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Kirchen in Belarus ganz vorne mit dabei sind. Ja, also es ist nicht so, dass sich die Geistlichen vorne mit in die erste Reihe stellen, vor die Wasserwerfer oder zu den Streikenden aufbrechen und sagen, ich sitze jetzt hier mit euch und wir drehen Däumchen, solange bis unsere Forderungen erfüllt werden. So ist es auch nicht. Also das spricht, glaube ich, auch dafür, dass es eine Stimme ist von etlichen. Man könnte auch über Sportler sprechen oder über andere Kulturschaffende, was passiert, wenn Schauspieler und Musiker aus der Oper oder der Philharmonie in den Ausstand treten, was sie auch tun und dafür zum Teil eben auch entlassen werden. Das sind wichtige Stimmen, die Zivilgesellschaft, wenn man davon so sprechen darf, abbilden. Aber es ist nicht das Allerentscheidendste.
Und am Ende gucken wahrscheinlich alle auch immer noch, wo sie bleiben, weil du hast es ja eben schon gesagt, es war keine schnelle Revolution, sondern es geht jetzt halt, es bekommt eine mittelfristige Perspektive. Was dann natürlich auch nochmal interessant werden könnte, habe ich heute gelesen, sind Wirtschaftsfaktoren. Also ein Analyst wird zitiert, ich glaube von der dpa, mit der Aussage, die Wirtschaft wird Lukaschenkos Hauptfeind, seiner Regierung gehen die Geldmittel aus. Würdest du das auch so beurteilen?
Ja, dazu passt auch eine weitere Nachricht von heute von Lukaschenko selber. Er hat gesagt, er habe mit Russland einen Kredit refinanziert, oder wie heißt es richtig? Also im Prinzip hat er den Kredit gestreckt. Ja, er muss das Geld so schnell nicht an Russland zurückzahlen, sondern kann sich mehr Zeit lassen. Sehr viel der Auslandsschulden von Belarus hat Belarus in Russland aufgenommen und wir alle wissen ja wahrscheinlich inzwischen, dass es auch bestimmte Branchen gibt, die total von Russland abhängig sind. Und wenn da gekürzt wird, dann geht in Minsk sehr schnell das Geld aus. Das wissen alle Beteiligten. Und da die Weltwirtschaft, die europäische Wirtschaft und auch die belarussische Wirtschaft infolge von Corona in keiner besonders guten Verfassung sind, geht es auch der belarussischen Wirtschaft nicht besonders gut. Es gibt nicht allzu viel Polster. Es gibt aber sehr widersprüchliche Zahlen. Den Statistiken kann man auch nicht so richtig glauben, die es aus Minsk gibt. Also kann ich auch nicht sagen, so das Geld reicht jetzt noch eine Woche oder reicht noch ein halbes Jahr oder sonst irgendwie. Aber klar ist, das Land braucht Geld. Und wenn die Wirtschaft jetzt noch schlechter läuft wegen der Streiks, es gibt auch Analysten, die sagen, ja, inzwischen wird in Betrieben gestreikt oder teilweise gestreikt, der Anteil dieser Firmen summiert sich auf 25% des Bruttoinlandsproduktes. Na, dann wird das schon Folgen haben, natürlich.
Diese Proteste gehen jetzt seit der Wahl Anfang August. Wir leben in so einer, ich sage mal, Nachrichtengesellschaft, wo wir uns schnell an solche Dinge gewöhnen. Ich habe auch das Gefühl, dass das mit den Protesten in Belarus jetzt schon so ein bisschen so ist. So, ah ja, da wird wieder demonstriert, geht weiter. Also so eine gewisse Abstumpfungseffekte. Wie wichtig ist das aus deiner Sicht für die Oppositionsbewegung in Belarus, dass gerade Europa eben nicht aufhört, dahin zu gucken, sondern immer wieder guckt, was genau da passiert? Oder spielt das eigentlich gar keine Rolle für die Menschen da?
Es spielt für die Psyche eine ganz wichtige Rolle. Es wird am Ende nicht entscheidend sein, weil am Ende entscheidend sein wird, nimmt Alexander Lukaschenko den Hut, geht er in Verhandlungen ein und wie befehligt er seine Soldaten. Ja? Aber für die Leute, die Mut brauchen, auf die Straße zu gehen, die vor diesen Fragen stehen, entweder Einkommen oder Protest zum Beispiel, die nehmen das wahr, wenn es Unterstützung von außen gibt, und nichts ist schlimmer, so sagen viele, nichts ist schlimmer, als zu wissen, du stehst alleine da. Ist schon ganz nett zu wissen, wenn du weißt, okay, aus deinem Viertel sind auch noch oder aus deinem Haus oder so sind auch noch ein paar Leute auf der Straße oder aus deinem Betrieb und deiner Familie. Aber wenn du weißt, Europa und die europäischen Nachbarländer, zu denen ja viele auch ganz gute Beziehungen haben, weil sie da mal gearbeitet haben oder weil Leute rübergezogen sind nach Polen, ins Baltikum und so weiter. Wenn man weiß, von dort gibt es Unterstützung, ideelle Unterstützung, dann tut das gut. Das stärkt den berühmten Rücken. Ja, das ist wichtig.
Dann danke, dass du uns heute diese Einblicke gegeben hast.
Sehr gerne.
Der Tag am 27. August 2020. Das Rätsel um Thielkos Soundkarte konnten wir übrigens heute nach unserem Gespräch nicht mehr lösen, behalten das aber im Blick. Die Auflösung vielleicht demnächst. Mal gucken. Für Fragen und Feedback erreichen Sie uns per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage danke fürs Zuhören und bis bald.